80 bis 90% haben noch nie was vom AGG gehört, dass es das überhaupt gibt. Und dementsprechend dann auch zu sagen, was ist denn AGG, also was ist sexuelle Belästigung nach dem AGG, was sind meine Rechte, was sind eigentlich die Pflichten meiner Arbeitgeber, damit umzugehen. Wir gucken aber auch ganz kritisch auf das Thema Macht, weil eben da häufig nur die Hierarchie mitgedacht wird und diese Macht und das zu verstehen, aber auch wichtig ist für Teamdynamiken, für sich selbst, für das eigene Handeln anderen gegenüber. Aber auch eben, ja, damit umzugehen. Ich gebe in jedem Workshop 5 ganz konkrete Strategien mit, was man im Fall von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz tun kann, was man selbst als betroffene Person kann, aber auch wenn ich das mitbekomme, beispielsweise, weil ich das beobachte oder weil es mir berichtet wird, weil eben auch da wir alle wissen, wie schwer es sein kann, Nein zu sagen, in einem Team sich solche Problematiken anzusprechen, sich Hilfe zu holen.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin und Familie Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Das ist so ein Wort oder so ein Wortkonglomerat, das wir immer wieder hören. Aber was genau ist das eigentlich? Was steckt dahinter? Wer bestimmt, was sexuelle Belästigung ist? Welche Gesetze gibt es? Was schützt uns davor, am Arbeitsplatz belästigt zu werden? An wen kann ich mich wenden, wenn es trotzdem passiert? Warum wird Opfern eigentlich oft nicht geglaubt? Und welche Maßnahmen gibt es, die Unternehmen machen können, in die Wege leiten können? Darüber und noch viel mehr spreche ich in diesem zweiten Podcast-Teil mit Kriminologin Christina Straßburger. Im ersten Teil haben wir über grundsätzlich das Thema Kriminologie, Kriminalstatistiken etc. gesprochen. Du kannst dir diesen zweiten Teil auch anhören, ohne den ersten gehört zu haben. Viel, viel Freude, viel Inspiration und vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment. Ich finde das auch total wichtig. Das ist ja auch eine Frage, glaube ich, die wir auch immer wieder gestellt bekommen. Warum eigentlich sexualisierte Gewalt und nicht sexuelle Gewalt? Ne? Weil es eben klar, weil wir allein mit dem Wort und Worte haben ja Macht, zeigen wollen, es geht um Gewalt. Da wird das, was wir aus dem Sexuellen kennen, missbraucht, ne? Um im Prinzip Gewalt auszuüben.
Genau. Und man merkt es und ich glaube, also ich will jetzt nicht künstlich eine Überleitung zu dem nächsten Thema schaffen. Ich finde nur, in dem Kontext kann man sich das viel, viel besser vorstellen und es ist viel nahbar. Ich glaube, der Großteil von uns kann sich sowieso nicht vorstellen, sexualisierte Gewalt an einem Kind auszuüben oder eine Person zu vergewaltigen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Falls jemand von euch das Gefühl hat, er könnte sich oder sie könnte sich das schon vorstellen, dann bitte, auch dafür gibt es Hilfestellen. Es gibt auch eben Präventionsarbeit, Hilfestellen für Menschen, die eben diese Gedanken haben, ne, anderen was antun zu wollen, Gewalt allgemein ausüben zu wollen oder auch sexualisierte Gewalt ausüben zu wollen. Was ich aber sagen wollte jetzt zum Thema, dass wir vielleicht doch ein bisschen eher noch verstehen können, wie diese Handlungen zustande kommen, ist eben genau das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Weil da wird ganz häufig diese Macht, diese Kontrolle deutlich, wo man eben merkt, natürlich fasst mich mein Kollege dann nicht unangebracht an oder sagt Dinge zu mir, weil er jetzt gerade irgendwie sexuell erregt ist und irgendwie was von mir will, sondern weil er genau merkt, dass er mich kaum so sehr einschüchtern und bedrohen kann, wie wenn er mich da unangebracht anfasst oder wenn er Dinge zu mir tut, wenn er mich da abwertet mit dieser Art von Sprache, und das einfach entweder Leute wie in so eine Handlungsohnmacht bringt, wenn es massiv ist, auch hin zu einer Arbeitsunfähigkeit oder einer schlechteren Arbeitsleistung. Und dann kann das sozusagen Mittel dazu sein, Leute klein zu halten, die mir Konkurrenz werden können, ne? Wo man dann ganz deutlich merkt, das ist ein Konkurrenzkampf, das ist ein Machtthema, das ist ein Thema von Kontrolle zurückgewinnen, die der Täter empfundenermaßen vielleicht verloren hat. Und dann wird es da strategisch eingesetzt, nicht weil man jetzt geil auf die andere Person ist, sondern eben um die klein zu halten, die zu demütigen und selbst berufliche Vorteile beispielsweise zu erlangen. Also gerade im Arbeitsplatz, glaube ich, ist es gut und leicht nachzuvollziehen oder besser nachzuvollziehen, was das Ganze mit Macht und Dominanz zu tun hat, als jetzt bei vielen anderen Formen sexualisierter Gewalt.
Ja, ja. Und ich glaube, das liegt uns auch ein bisschen näher, ne? Also das ist nochmal für die meisten irgendwie verständlicher, sichtbarer, schon erlebt, die Dynamiken erlebt, von anderen FreundInnen davon erzählt bekommen. Und wir sind schon reingehüpft, lass uns reinhüpfen. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Riesengroßes Thema und ich finde es super cool, dass du dich zu dem Thema jetzt nochmal ja sehr, sehr klar als Expertin positionierst und da jetzt ganz viel zu arbeitest. Was ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz eigentlich? Das ist ja so dieser große Überbegriff, wo ja auch viel diskutiert wird. Was zählt schon dazu? Ne? Also was zählt schon dazu, was noch nicht? Was ist vielleicht im Kern dabei? Was ist drumherum? Also wie würdest du da mit einer Definition starten?
Auch da, also wir sprechen sehr viel über Definitionen, das ist spannend, aber letztendlich ist das ein Kern des Ganzen. Ne? Es steht jetzt nicht im Gesetzestext genau drin, diese Aussage und dieses Verhalten ABC ist definitiv sexuelle Belästigung. Aber was ein sehr, sehr spannender Unterschied ist, finde ich, wir haben sexuelle Belästigung sowohl im Strafgesetzbuch als auch im AGG. Und das Strafgesetzbuch, das so in unserem allgemeinen menschlichen Miteinander irgendwo ja gilt, da muss eben mindestens eine körperliche Berührung da sein in einer sexuell bestimmten Weise, damit das Ganze als sexuelle Belästigung gelten kann. Und das Spannende ist aber, dass man gesagt hat, nee, für den Arbeitsplatz definieren wir das anders. Da steht es im AGG, im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und da hat man gesagt, es kommt tatsächlich einfach auf die Opferperspektive an, ob das Verhalten gerade erwünscht war oder nicht. Wenn mein Kollege mich Mausi nennt und mich morgens umarmt und für mich ist es in Ordnung, dann ist das auch keine sexuelle Belästigung im Arbeitsplatz. Ja? Also nicht alles, also vieles kann es sein, aber es muss es nicht automatisch sein. Die Opferperspektive entscheidet. Aber wenn ich persönlich mich dadurch belästigt fühle, das nicht mag, mich auch irgendwie erniedrigt fühle und so weiter, dann kann das sexuelle Belästigung nach dem AGG sein. Und man hat eben gesagt, es gibt ganz klassische Situationen in unserem Leben, wo manche Menschen sozusagen, wenn man sich das wie so eine Waage vorstellt, am kürzeren Hebel auf der schwächeren Seite sitzen. Und das sind am Arbeitsplatz nämlich die Arbeitnehmer. Weil ich ja nicht einfach und easy jetzt mir einen neuen Job suchen kann oder möchte und man das auch nicht von den Leuten erwarten kann, ne? Also wir haben hier das Machtungleichgewicht, in dem ich als Arbeitnehmerin mich beispielsweise befinde und wo dann der Gesetzgeber gesagt hat, wir versuchen dann einen schützenden Rahmen zu ziehen, nämlich das AGG, das gilt am Arbeitsplatz, gilt aber auch bei der Wohnungssuche und solchen Sachen, damit die Menschen geschützt sind vor Diskriminierung, aber eben auch vor sexueller Belästigung. Das heißt, ich kann einerseits einfordern, dass ich am Arbeitsplatz nicht diskriminiert oder sexuell belästigt werde. Und man hat aber eben auch diesen breiten Rahmen gezogen, damit man sagt, jeder Mensch soll sich am Arbeitsplatz geschützt fühlen, sicher fühlen, wohlfühlen und auch diese vermeintlich kleineren Dinge, die ja auch sehr bedrohlich wirken können, die einen sehr einschüchtern können, die einen sehr beunruhigen können, im Arbeitskontext beeinträchtigen können. Die nehmen wir auch ernst, weil eben Menschen diesen geschützten Arbeitsplatz verdient haben und man nicht sagen kann, naja, liebes Opfer, wenn du dich hier halt nicht wohlfühlst, dann such dir doch einfach einen anderen Job, wenn es nicht so leicht ist, einen anderen Job zu finden. Ne? Je nach Stadt, je nach Job, je nach Ausbildung, die man hat, es hängt mal Überleben im krassesten Fall, ne, ausgesprochen dran, weil daran meine daran hängt, ob ich meine Miete bezahlen kann, ob ich mir Essen kaufen kann, ob ich meine Familie durchfüttern kann. Also all das hängt unter Umständen am Arbeitsplatz. Weshalb man gesagt hat, weil die Arbeitnehmer so abhängig sind vom Arbeitgeber, versuchen wir, die da eben zu stützen, denen Macht zurückzugeben, dadurch, dass wir diesen diskriminierungsfreien Raum schaffen wollen und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz so niederschwellig quasi ansetzen und man auch niederschwellig sich schon beschweren darf. Das war jetzt wieder, ich kann mich schlecht kurz fassen, ne? Das hast du schon gemerkt, aber das war jetzt so mein Rundumschlag zu dem Thema.
Ja, ich glaube, wir haben einen guten Rundumblick bekommen. Das heißt aber nochmal zusammengefasst, das ist ja fast ein bisschen irre für das, was wir normalerweise kennen, dass die Opferperspektive ausschlaggebend ist, ne? Dass nicht die Tat, ne, also oder das, was man gesagt oder die Intention des Menschen, der was da was getan oder gesagt hat, zählt, sondern wirklich das, wie es bei mir als Kollegin, als Mitarbeiterin ankommt.
Ja, genau, absolut. Und deswegen, und damit kann man auch relativ schnell abmoderieren, wenn dann der Kollege zu mir sagen würde, du bist doch zu empfindlich und du übertreibst vollkommen und es war nur ein Witz, weil es überhaupt nicht drauf ankommt, ob es ein Witz war. Selbst wenn es ein Witz war und der hat das überhaupt nicht böse gemeint, kann ja auch sein, darf ich mich nicht nur menschlich, sondern tatsächlich auch nach dem AGG davon belästigt fühlen und auch dann damit zum Beispiel zu meinem Chef gehen und sagen so, hey, ich fühle mich hier sexuell belästigt, bitte unternimm irgendwie Schutzmaßnahmen, damit das hier aufhört und damit ich eben hier einen geschützten, sicheren Arbeitsplatz vorfinden kann. Und natürlich würde man immer oder muss man in der Realität, und das ist auch ein ausführlicher Teil in der Schulung, solche Sachen unterscheiden. Ne? Wie gehe ich mit so einer Sache um, wenn es zum ersten Mal geschieht? Wie gehe ich damit um, wenn der Kollege zum Beispiel sagt, okay, sorry, ich habe es tatsächlich als Witz gemeint. Ich verstehe aber, dass für dich dann eine Grenze ist, dass du das nicht hören willst. Ich übernehme Verantwortung dafür und werde das in Zukunft nicht mehr tun. Ist ja eine ganz andere Basis. Und dann geht es auch nicht darum, den sofort zu canceln und als Sexualstraftäter zu betiteln und zu kündigen, sondern einfach diese verschiedenen Grenzen, die wir Menschen nochmal mitbringen, die aufeinander prallen können, auch anzuerkennen und zu sagen, okay, danke, jetzt weiß ich, wo deine Grenze ist. Von hier an machen wir konstruktiver damit weiter und ich werde das respektieren. Und das ist aber ganz was anderes, als wenn der Kollege zu mir sagt so, ach du und stell dich nicht so an und du übertreibst vollkommen. Und man muss aber auch unterscheiden, ob das dann in Zukunft wieder vorkommt. Weil wenn natürlich eine Person die Grenze ganz klar kennt und sich immer und immer wieder drüber hinwegsetzt, dann ist es keine Grenzverletzung mehr, sondern dann ist es eindeutig ein Übergriff. Und dann ist es natürlich sowohl jetzt im arbeitsrechtlichen Kontext als auch zwischenmenschlich müssen und können dann auch härtere Konsequenzen gezogen werden. Und es bleibt nicht bei dem vielleicht einen Gespräch mit dem Chef, sondern man muss dann eben gucken, wie kann man das Ganze irgendwie handeln und einfangen.
Okay. Das heißt, Opferperspektive zählt, ne, ist die ausschlaggebende. Ja. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Wie geht natürlich auch mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin damit um, wenn ich das melde? Ne? Haben die schon mal vom AGG gehört? interessiert sie das? Und wie reagiert mein Kollege, meine Kollegin, ne, der Mensch, der den Spruch oder die Berührung getan, gebracht hat und da quasi, genau, also ich höre raus, es gibt jetzt nicht diesen Fünf-Schritte-Plan, sondern es hängt total davon ab, wie geht das Umfeld mit meiner Äußerung um, hey, das war jetzt nicht okay, ne, damit habe ich mich belästigt gefühlt, wie wird jetzt damit umgegangen, wie viel Einsicht ist da und passiert es wieder, ne, und wenn es wieder und wieder passiert, ist klar, dann ist, ne, dann kann man nicht sagen, wusste ich nicht, sondern dann ist es eine
Intention. Ganz genau, das ist es nämlich, genau. Dann ist diese Intention wirklich da. Es war ja böswillig oder zumindest absichtlich getan, weil die Grenze bekannt war. Man hat sich trotzdem dafür entschieden, das zu tun, wo die Kollegin schon drum gebeten hatte, das in Zukunft sein zu lassen. Und dann kann sich die Person nicht mehr rausreden mit, sie weiß es nicht. Und dann kann man natürlich da auch ernster dagegen vorgehen. Genau, nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Fan davon und ich finde es sehr wichtig, auch diese vermeintlich kleineren Grenzverletzungen ernst zu nehmen Und dann nicht zu sagen, na ja, das war jetzt nicht so gemeint, also müssen wir auch nicht drüber sprechen, sondern trotzdem einfach zu sagen, wir nehmen auch das ernst, weil im besten Fall kann darüber ja ein sehr wertvoller, konstruktiver Austausch entstehen über, wie wollen wir mit bestimmten Sachen umgehen, wie wollen wir auch als Team sein. Ganz viel davon hat ja auch irgendwo mit Respekt zu tun, ja. Also bei sexualisierter Gewalt oder sexueller Belästigung haben die Menschen häufig direkt die schlimmsten Bilder im Kopf, wovon man denn jetzt gerade irgendwie spricht, aber letztendlich, und das entsteht durch diese Schulungen automatisch, kommt ein viel reflektierterer Umgang mit den eigenen Grenzen, mit den eigenen Verhaltensweisen, aber auch mit meinem Gegenüber am Ende dabei raus. Und deswegen würde ich auch sozusagen alle einladen, auch vermeintlich geringfügige Sachen ernst zu nehmen und da ja offen mit umzugehen. Auch einfach so eine Fehlerkultur zu etablieren und nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich das irgendwie, ich weiß, das war jetzt blöd und meine Kollegin hat sich auch sichtlich unwohl gefühlt, aber ich sage jetzt nichts dazu und ich entschuldige mich auch nicht dafür, sondern ich ignoriere das jetzt weg und hoffe, dass es keiner gesehen hat, sondern dass man sagt so, hey, tut mir leid, ne? Oder Leute in Verantwortung zu ziehen und dann konstruktiv daraus zu lernen. Nicht die Leute abzustrafen und sofort zu kündigen, sondern einfach zu sagen, okay, was können wir jetzt lernen und was können wir alle daraus lernen und nicht nur die eine Person, die da jetzt sich viel verhalten hat.
Ja, ne, daraus im Prinzip ein, ich sag mal, eine Firmenkultur, ne, die da mit genau. weiterentwickeln.
Ja.
Ja. Wir haben tatsächlich eine Frage auch von einer Hörerin bekommen zum Thema, bei ihr ist es dann halt der Ausbilder, ne, der sie anfasst. Da haben wir nochmal, ich sag mal, noch ein größeres Gefälle als Arbeitgeber und Arbeitnehmerin, sondern da haben wir quasi nochmal, okay, ich bin in Ausbildung, ne, ich bin die kleine Azubi. Genau, wie ist es, also das eine, ich denke, das hast du uns ja vorhin auch schon erzählt, ne, mit Macht, also dass da sehr wahrscheinlich einfach ein großes Machtgefälle ist. Aber wie, genau, was würdest du dazu sagen? Wie, ja, Punkt.
Ich würde vielleicht ganz kurz noch was zu dem Begriff der Macht sagen und dann können wir auf den Fall nochmal eingehen, weil wo Macht für viele offensichtlich ist, ist dieses klassische Hierarchische. Ne? Ich bin der Ausbilder, du bist meine Auszubildende, ich bin der Chef, du bist das Teammitglied. Aber Macht kann sich durch so viele andere Komponenten eben auch noch widerspiegeln. Und das ist was Unternehmen und auch MitarbeiterInnen definitiv mitdenken sollen, wenn es um solche Kontexte geht und auch Prävention sexualisierter Gewalt geht. Weil Macht ist nicht nur in der Hierarchie verankert, sondern in ganz, ganz vielen anderen Dingen, die vielleicht auch teilweise sehr subtil und unterschwellig mitkommen. Es gibt ja den Spruch, Wissen ist Macht. Ja, wenn ich jetzt in einem Team bin oder in einem Kontext bin, ich bin in einem Meeting mit einer anderen Abteilung aus diesem Unternehmen und da sitzen zwei Personen vor mir. Und die eine Person ist vielleicht Ü60 und die andere Person ist 20, dann würde ich der Person Ü60, alleine weil die älter ist, wahrscheinlich deren Aussagen und deren Wissen viel mehr Gehalt geben, weil ich mir denke, naja, die ist länger im Unternehmen, die hat mehr Lebenserfahrung, die hat mehr Wissen in dem Beruf, obwohl ich das ja gar nicht weiß, es muss ja gar nicht sein. Vielleicht ist die 20-jährige Person jetzt seit 3 Jahren dabei und der 60-jährige seit 3 Wochen, weil er die Position gewechselt hat. Also es gibt so Sachen wie Alter, teilweise auch Geschlecht, die auch Macht ausstrahlen, die sowas wie die Personen empfunden werden, wie ernst sie genommen werden, wie sehr man damit irgendwie sich trauen würde zu widersprechen, da irgendwie ne auf Augenhöhe, wie wenig man die Augenhöhe empfindet. Also es gibt viele Variablen, die das bedingen können und das muss nicht die reine Hierarchie sein, die eben diese Macht definiert oder wie eine Macht wahrgenommen wird. Und auch da gibt's Forschung dazu, dass wenn Männer in Meetings was sagen, dass es immer noch ernster genommen wird, als wenn Frauen was sagen. Ja, also auch das ist ja ein Teil von Macht. Und so kommen ganz, ganz viele verschiedene Komponenten zusammen, die man sich auch definitiv zu dem Thema mal angucken kann. Genau, rein von der Hierarchieebene jetzt mal weg.
Ja, cool. Danke da auch nochmal. Der Weitblick macht es mehr als nur Hierarchie.
Genau. Und dann können wir aber auch auf die Frage zurückkommen, was genau, also die Frage zielt ja jetzt darauf ab, was man tun soll, wenn es der eigene Ausbilder ist.
Genau.
Genau, also Eigentlich im besten Fall sollte jeder Betrieb auch eine Anlaufstelle haben, eine Beschwerdestelle zu diesen Themen. Das kann sowas wie eine Gleichstellungsbeauftragte, Diversity-Abteilung oder häufig auch beim Personal angesiedelt sein. Das kann die eigene Führungskraft ansonsten sein oder natürlich, wenn die eigene Führungskraft die Person ist, die mich belästigt, dann eine Ebene höher. Also das hängt letztendlich von der Unternehmensstruktur ab, an wen man sich da wenden kann. Es kann auch sowas wie den Betriebsrat, Zahlen, Mitarbeitervertretung, all diese Institutionen, die es geben kann. Aber natürlich, wenn die Person, die mich eigentlich schützen sollte, die Person ist, die mich belästigt, würde ich immer mindestens eine Ebene höher gehen. Und was man dann machen kann, wenn diese Person eine Ebene höher nicht reagiert, ist einfach viele andere. Und da bin ich dann auch so, man könnte sagen, vielleicht provokant, aber so, dass ich wirklich Mails mit mehreren Menschen im Verteiler schreiben würde, wo die sich auch gegenseitig sehen. Weil dann kann nicht der eine Chef sagen, oh, die Mail ist mir durchgerutscht, sondern dann hat der Chef, der zum Beispiel über mir und meinem Ausbilder steht, das gesehen, aber auch die Personalverantwortliche, aber auch jemand aus dem Betriebsrat, dann müssen die Leute untereinander sich in die Verantwortung nehmen. Und es können nicht drei Leute gleichzeitig sagen, oh, das ist uns durchgerutscht, ja. Also ich würde dann wirklich einfach diese, bold sein und einfach zu sagen, so, ja, ich habe das schon mal versucht mit der Person, die eigentlich zuständig war, die hat sich ernst genommen und die hat nichts getan. Und dann gehe ich halt jetzt einfach eine Ebene höher und ist mir dann auch egal, ob jetzt mein Ausbilder damit Ärger kriegt, ne? Und was super viele Beschäftigte auch nicht wissen, ist, wenn man sich, dazu muss man sich über sexualisierte Gewalt oder über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz beschwert haben, aber wenn der Betrieb dann keine Maßnahmen unternimmt, um mich davor zu schützen oder die Maßnahmen mich nicht ausreichend schützen, habe ich als Arbeitnehmerin theoretisch sogar das Recht, einfach meine Leistung zu verweigern, bei voller Bezahlung zu Hause zu bleiben und zu sagen so, nee, ich komme erst wieder zurück, wenn ihr mir ein geschütztes Arbeitsumfeld bietet, ja? Und das zu wissen, glaube ich, kann so viele Arbeitnehmer empowern, zu sagen, okay, ich hab hier wirklich Recht mit dem, wie ich das empfinde und dass ich geschützt werden will und auch rechtlich geschützt werden soll. Es kann vielleicht auch schon helfen, dass man in der Mail zu erwähnen, ne, dass das vielleicht ein nächster Schritt sonst sein könnte, den man eingehen würde. Ich würde aber auch bei den Sachen, weil da natürlich dann auch schnell rechtliche Abteilungen und so weiter sich einschalten seitens der Unternehmen, ich würde das schon nochmal arbeitsrechtlich abklären lassen, bevor man tatsächlich den Schritt geht. Aber ich glaube, alleine das zu wissen, kann vielen Betroffenen eine Sicherheit geben. Oder es kann auch, glaube ich, auf der Personalseite beispielsweise ein Signal sein, zu sagen, hey, ich weiß von diesem Recht, dass Arbeitgeber häufig ihren Angestellten irgendwie aus unerklärlichen Gründen vorenthalten. Aber das einfach mal deutlich zu machen und zu sagen, okay, ich weiß von dem Recht und ich würde auch davon Gebrauch machen, wenn ihr mir nicht schützt, so wie ihr als Unternehmen verpflichtet seid.
Ja. Und da sind wir ja beim Thema Wissen ist Macht, ne? Wenn ich weiß, welche Rechte ich habe und was ich eigentlich, was ich fordern kann und was ich auch androhen kann, ne, nicht mehr zur Arbeit zu kommen, das macht natürlich was. Das macht was mit unserer Haltung, das macht was mit dem, okay, ich bin eben nicht nur in Anführungsstrichen das Opfer und kann gar nicht anders machen und ich muss, sondern ach Moment, ich habe andere Möglichkeiten und ja, ich kann machen, dass andere Dinge tun.
Ja, und alleine dieses, also ich habe manchmal auch das Gefühl in so Schulungen oder ich merke immer wieder in Schulungen, dass ich häufig dann doch das weitergebe, von dem ich denke, was ich damals gebraucht hätte. Weil ich nämlich auch relativ zu Anfang meiner beruflichen Karriere, ich möchte da jetzt nichts sagen, weil man das sonst irgendwie zurückverfolgen kann, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren habe. Und hätte ich damals gewusst, dass das, was ich erlebe, tatsächlich sexuelle Belästigung ist, dann hätte mir das so viel mehr Mut gegeben. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, was zu sagen und mich zu beschweren und so weiter, aber zumindest hätte ich mich nicht so schuldig gefühlt, warum ich so übersensibel bin und jetzt mich da irgendwie, also ich habe mich schuldig gefühlt dafür, dass es mich so sehr beeinträchtigt hat. Ich kann es auch kurz erzählen, es ist auch eigentlich jetzt auf der objektiv gesehenen Ebene nichts Krasses, aber das war eben eine Person, die mir auch übergeordnet war und die dann immer, wenn sie mir was erklärt hat, mich so im Nacken gestreichelt und massiert hat.
Oh
und
Gott.
Wo ich einfach bis heute ekelt es mich noch und zieht es mich noch so zusammen.
Ja.
Aber ich dachte mir, naja, okay, ja, er hat mich jetzt schon angefasst und das war natürlich jetzt auch für die Arbeit nicht notwendig, aber es war jetzt auch nicht mein Po oder meine Brüste, ne, wo es für mich dann eindeutige sexuelle Belästigung gewesen wäre. Ich wusste nicht, gibt's in dem Unternehmen Anlaufstellen? Ich habe nie von dem Thema gehört. Ich wusste nicht, was meine Rechte sind. Ich wusste nicht, ne, also, und das ist häufig das, wodurch Arbeitnehmer sich so alleine und so verlassen fühlen, weil die diese Infos nicht kennen und weil die ihre Rechte nicht kennen und weil das Unternehmen auch keine offene Kultur zu dem Thema hat. Und was da wiederum, weil leider interessiert Unternehmen ja manchmal gar nicht so sehr, wie es den Leuten geht, sondern eher die ökonomische Perspektive. Auch da weiß man beispielsweise, dass in der Regel die Menschen, die Unternehmen verlassen, die am Arbeitsplatz sexuell belästigt werden, wenn die Personen, die sexuell belästigt haben, im Unternehmen bleiben, ja, weil beispielsweise das Unternehmen als Kultur entweder selbst so toxisch ist, dass sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz normalisiert ist, alle Leute weggucken und man sich denkt, naja, ist halt so bei uns, oder dass einfach da keine offene Gesprächskultur da ist und selbst wenn Hilfestelle da wären, keiner weiß, dass es diese Hilfestellen gibt, ja, also dieses Wissen einfach unter den Leuten auch zu verbreitern, kann so ein Gewinn für Unternehmen sein, die ja häufig Angst haben vor so Präventionsschulungen und plötzlich nicht, dass dann alle übersensibel sind und dass dann alle irgendwie plötzlich nur noch sich beschweren und die Unternehmen nur noch damit beschäftigt sind. Das ist nicht das, wie ich die Realität erlebe, sondern ich erlebe, dass auch die Menschen, die in meine Schulungen gehen, die da vom Arbeitnehmer verpflichtend hin müssen und sich erstmal reinsetzen mit einer Anti-Haltung und sagen, was soll das hier und alles ist heutzutage so kompliziert und nichts davon mehr und alle sind übersensibel, dass selbst diese Menschen während der Schulung, bei denen macht's Klick und die verstehen, hey, es ist ja eigentlich super easy, diese Konflikte zu umgehen, allen ein gutes Gefühl zu geben. Es ist sogar noch schöner, auf so eine Art und Weise mit dem Team zusammenzuarbeiten. Und ich merke das wirklich von Schulung zu Schulung, egal wie groß die Anti-Haltung davor war, alle gehen dann mit einem ganz, ganz großen Gewinn raus von den Mitarbeitenden und auch von den Führungskräften. Und das finde ich immer wieder unfassbar, wie viel man durch so ein bisschen Wissenstransfer da einfach schon so als ersten Handlungsimpuls geben kann und wenn das Unternehmen das dann eben auch strukturell verankert, dass es intern Ansprechpersonen gibt, dass die Führungskräfte das ernst nehmen, auf das Thema blicken, ihre Mitarbeitenden schützen und ernst nehmen, wenn sie sich über Belästigung beschweren. Also das ist sowohl menschlich ein so viel schöneres Unternehmen, als auch wirtschaftlich einfach für die Unternehmen sehr, sehr sinnvoll und hilfreich. Weil bei mir ging es damals tatsächlich, also ist jetzt anekdotische Evidenz, aber wir wissen das auch aus der Forschung an sich, bei mir war es damals zum Beispiel so, dass ich irgendwann nur noch geguckt habe, wie kann ich meinen Arbeitstag so gestalten, dass ich diesem Typen aus dem Weg gehe, dass der mir möglichst nichts erklären muss, dass ich möglichst nichts alleine mit im Raum mit dem bin, wobei andere es auch gesehen haben und ignoriert haben, was es auch nicht besser gemacht hat, und wodurch natürlich meine Arbeitsleistung für das Unternehmen dann plötzlich gesunken und eingeschränkt war, aber ich auch dann zu Hause einfach plötzlich persönlich betroffen war dadurch, dass ich nicht mehr gut schlafen konnte, dass ich Angst davor hatte, irgendwie, oder jetzt nicht Angst als große Emotion, aber so unterschwellig, jetzt wieder an den Arbeitsplatz zu gehen, ja, und so Sachen. Und wenn man das einfach den Leuten erspart, dann ist es nicht nur fürs Menschliche, sondern eben auch aus wirtschaftlicher Sicht wirklich ein Gewinn.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
Toll. Also da danke dir auch für deine eigene Geschichte. Ich finde, das macht nochmal ein bisschen was bildlicher. Ne? Es ist nicht in Anführungsstrichen objektiv ultra schlimm. Ne? Also dir ist da keine Gewalt, oh mein Gott, die Arme. Ne? Aber es ist, das macht ja psychisch was mit ein, das macht was mit dem Arbeitsplatz, das macht mit der, was mit der Laune, wie gern gehe ich dahin, wie viel meiner Kapazität ist daran gebunden, diesen Menschen und diese Situation zu umgehen und wie viel habe ich dann noch zum Arbeiten?
Ja, absolut, genau. Und das kann eigentlich in keinem Unternehmensinteresse sein, sowohl von der Kultur als auch vom Outcome, das man dann so in der Arbeitsleistung messen kann, ne?
Ja.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt vorstellen, unsere HörerInnen hören das jetzt und denken sich, oh, das wäre ja cool, sowas auch in meinem Unternehmen, so eine Schulung mal zu machen oder grundsätzlich das Thema präsenter dort zu machen. Wie kann ich das tun? Also wie kann ich das einreichen? Kann ich das fordern, wünschen? Wie kriege ich da eine Kultur hin, dass da hingeguckt wird?
Also ich persönlich hatte verschiedene Wege. Also ich habe Unternehmen, die mich jetzt über meine Online-Präsenz kennen und darüber angeschrieben, eingeladen haben. Das sind aber dann natürlich in der Regel Unternehmen, die da gewissermaßen schon offen für sind. Ich habe aber auch einzelne Angestellte, die beispielsweise meine Arbeit oder mich kennen und sagen so, hey Christina, wir brauchen das unbedingt. Kannst du mal anonym sich bei unserem Unternehmen vorstellen, also so, dass man sozusagen die Leute jetzt nicht benennt und sagt, die Maria hat mir eine E-Mail geschrieben, sondern zu sagen so, hey, ich habe vernommen, ich habe einen gewissermaßen einen Hilferuf bekommen, ich habe gewissermaßen eben diese Anfrage bekommen, dass ich euch da unterstützen oder ob ich euch da unterstützen darf. Also auch das kann ein Weg sein, ne, wenn die Leute, die zuhören, nicht jetzt vielleicht in der Verantwortung für ein Unternehmen sind und selbst diese Schulungen installieren, sondern eben sagen, hey, ich bin Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin und bei uns läuft es auch gewaltig schief. Also da habe ich auch keine Probleme, proaktiv auf die Unternehmen zuzugehen und ohne, dass es auf euch zurückfallen kann, die anzuschreiben und zu sagen so, hey, es ist nach außen gedrungen, es wird drüber gesprochen, das ist nämlich auch was Unternehmen häufig interessiert, ne, der gute Ruf und so weiter, verständlicherweise. Ich kann euch unterstützen und zwar entweder so oder so oder so. Falls ihr Lust habt, lasst uns doch nochmal drüber sprechen. Also das könnte eine Möglichkeit sein. Ansonsten, gerade wenn man in einem Umfeld ist, wo viele Leute überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, gebe ich immer den Tipp, versucht doch mal, wenn ihr zum Beispiel über dieses Thema sprecht oder wenn über dieses Thema gesprochen wird, auch gelästert wird, wie kompliziert alles ist und wie überempfindlich die Weiber sind und was auch immer da so von der Kette gelassen wird, guckt euch im Raum um. Ist jemand ganz still und scheint dem ähnlich unangenehm zu sein wie euch? Also gibt's vielleicht diese eine Person, mit der ihr schon mal connecten könnt und wo ihr schon mit so einer Person mal dieses Gespräch überhaupt ins Rollen bringt? Weil wenn ihr vielleicht merkt, okay, ihr seid jetzt 3 in dieser Abteilung von 10 Leuten und ihr seid vielleicht die Neuen und die Jungen und ihr wollt, ne, da kommen wieder diese Machtsachen mit rein, ihr wollt euch jetzt vielleicht nicht auflehnen gegen das etablierte Team, aber es kann euch selbst einerseits helfen, in dem Moment euch einfach das von der Seele zu reden, aber auch gegenseitig einfach bestärkt zu fühlen, dass hier was falsch läuft, aber auch vielleicht dann gegenseitig zu sagen, okay, wir schreiben jetzt mal zusammen ans Personal oder an die internen Anlaufstellen, an unseren Chef, wen auch immer, eine Mail oder berichten das, weil auch das kann helfen, wenn es nicht die eine problematische Person ist, sondern wenn es mehrere Personen sind. Und dazu kann es auch helfen, und das ist eine Maßnahme, die man immer tun kann bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, aufzuschreiben, mitzudokumentieren, was einem so auffällt. Ne? Also wann, wo, wie, wer, was ist passiert, auf einer ganz beschreibenden Ebene auch zu sagen, wer war denn die ja mutmaßlich übergriffige Person, wer waren die betroffenen Personen, wer waren vielleicht Zeugen und Zeuginnen und dann einerseits zu beschreiben, was ist denn passiert und dann aber die Interpretation würde ich empfehlen, davon zu lösen. Also, dass man nicht sagt, Christina wurde am Arbeitsplatz sexuell belästigt, sondern dass man schreibt, auf der Beobachtungsebene hat diese höher gestellte Person sie heute im Nacken gestreichelt, als ihr am PC was erklärt wurde. Und dann auf der Interpretationsebene kann man sagen, ich persönlich fand das unangemessen und so weiter. Und dann kann man auch diesen Stapel an Gedächtnisprotokollen einreichen. Also auch das kann helfen, der Führungskraft oder wer auch immer zuständig ist, dann zu sagen so, hey, es kommt wirklich regelmäßig vor, es kommt immer durch diese Person vor, es gibt dieses und jenes Muster. Und auch das kann die mehr an Zugzwang bringen, zu sagen, okay, wir tun was dagegen, weil ansonsten wird es schnell wieder abgetan. So, naja, von wegen, das war halt jetzt einmal oder das war nicht so gemeint oder. Aber je mehr man da auch vorweisen kann, kann es die Gegenseite sozusagen unterstützen darin, das ernst zu nehmen. Und ansonsten würde ich sagen, schaltet, wie vorhin schon gesagt, verschiedene Stellen auch gleichzeitig mit ein, von Mitarbeitervertretung, Betriebsrat, sonstiges, vielleicht auch externe Stellen, wenn ihr euch da nicht ernst genommen und geschützt fühlt im Unternehmen. Und genau, versucht euch erstmal so über solche Verbindungen vielleicht da irgendwie durchzuhangeln, weil ich kann absolut verstehen, wie unfassbar schwierig das ist, sich alleine da irgendwie aufzulehnen gegen eine Unternehmenskultur, in der das ganze Thema vielleicht normalisiert wird und man nicht so richtig hinguckt.
Ja. Und wie sah so eine Schulung bei dir aus? Also deine Standardschulung in Anführungsstrichen, natürlich ist es individuell aufs Unternehmen und die Problematik, aber welche Steps geht man bei dir durch? Was ist da so Thema?
Also genau, wie du schon gesagt hast, die Schulungen werden immer individualisiert daran, in welcher Branche ist es, ne, um einfach die Fallbeispiele, mit denen ich auch arbeite, die Diskussionen basierend auf den Fallbeispielen möglichst realitätsnah an deren Unternehmensalltag sozusagen anzupassen, weil das bringt ja nichts, wenn ich im Pflegekontext den Leuten irgendwas davon erzähle, wie es ist, an der Börse, keine Ahnung was, mit Kollegen umzugehen. Ne? Mhm. Also das ist natürlich ein wichtiger Kontext, aber auch, was ist denn die Zielgruppe? Also sind es Führungskräfte, die eine bestimmte Verantwortung haben? Ist es HR, also die Personalabteilung? Ist es das breite Team? Haben die schon Vorwissen zu dem Thema? Also solche Sachen muss man erstmal abklopfen, um zu gucken, wo geht man denn rein, wo steigt man ein? Aber was ich bemerkt habe, was sich immer und immer wieder lohnt, einfach auch zu wiederholen, ist das AGG an sich, weil super viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass es das gibt. Also bei meinen Schulungen, wo die breite Masse jetzt, also wo Teams, ne, wo die Arbeitnehmer sitzen, würde ich sagen, 80-90% haben noch nie was vom AGG gehört, dass es das überhaupt gibt. Und dementsprechend dann auch zu sagen, was ist denn AGG, also was ist sexuelle Belästigung nach dem AGG, was sind meine Rechte, was sind eigentlich die Pflichten meiner Arbeitgeber, so damit umzugehen. Wir gucken aber auch ganz kritisch auf das Thema Macht, weil eben da häufig nur die Hierarchie mitgedacht wird und diese Macht und das zu verstehen, aber auch wichtig ist für Teamdynamiken, für sich selbst, für das eigene Handeln, anderen gegenüber, aber auch eben ja, damit umzugehen. Ich gebe in jedem Workshop 5 ganz konkrete Strategien mit, was man im Fall von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz tun kann, was man selbst als betroffene Person kann, aber auch, wenn ich das mitbekomme beispielsweise, weil ich das beobachte oder weil es mir berichtet wird, weil eben auch da wir alle wissen, wie schwer es sein kann, Nein zu sagen, in einem Team sich solche Problematiken anzusprechen, sich Hilfe zu holen. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon, dass wir alle die Augen offen halten müssen, füreinander einstehen müssen. Also auch solche Interventionsstrategien besprechen wir da ganz konkret. Und dann aber, wie gesagt, ganz viel erfahrungsgemäß ergibt sich tatsächlich aus der Diskussion und aus den Fragen, orientiert an den Fallbeispielen, die Leute mitbringen und was in den Diskussionen hochkommt. Weil man dann vielleicht genau diese Sachen besprochen werden, ne, die jetzt seitens des Unternehmens nicht angefragt werden. Wenn dann aber die Mitarbeiter sagen, ich finde das jetzt hier aber vollkommen übertrieben oder was ist denn, was immer kommt, was ist mit Falschbeschuldigungen und Falschverdächtigungen, was ist mit was auch immer, ne? All diese Fragen kommen häufig bei Diskussionen auf und deswegen wird auch ganz viel bei mir diskutiert, es darf sich viel gezofft werden. Ich liebe das, wenn auch so Menschen, ich sage jetzt erstmal, widerspenstige Haltungen dem Thema gegenüber haben, weil nur aus dieser Diskussion wirklich, wirklich viel herausgezogen werden kann. Und mir sind solche, so ein Publikum lieber häufig als Leute, die da ganz ruhig sitzen und alles abnicken und sagen, ja, ist alles ganz schlimm und es ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Genau, also auch wenn sich da jemand angesprochen fühlt oder das Gefühl hat, oh Gott, aber mein Team, das ist so mitarbeitsresistent zu dem Thema und die wollen da gar nichts von hören, Challenge accepted, würde ich sagen.
Sehr cool. Also da auf jeden Fall einmal bei Christina melden.
Ja, sehr gerne.
Du hast noch einen sehr, sehr spannenden Punkt angesprochen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen zum Thema Falschbeschuldigung. Ne? Ist ja immer die ganz große Sorge. Sobald wir über sexualisierte Gewalt oder Belästigung am Arbeitsplatz sprechen oder eben eine Opferperspektive zählt, kommt ja ganz schnell so dieses Ohnmachtsargument. Ja, okay, aber dann, ne, was ist denn dann, wenn mich jemand loswerden will und mich falsch beschuldigt etc.? Wie gehst du da damit um, mit so einem Argumenten?
Also ich versuche immer zu gucken, woher das kommt. Also kommt es jetzt aus einer emotionalen Überforderung heraus, aus einer Angst heraus, aus einer vergangenen Situation heraus? Ist es einfach Unwissen, so dass man dem Ganzen vielleicht eher mit Facts begegnet, ne? Aber Emotionen kann man ja häufig nicht abmoderieren durch irgendwie Statistiken, weil ich merke das auch selbst und das kennen viele Frauen vielleicht auch von sich. Ich habe viel mehr Angst, wenn ich nachts alleine nach Hause gehe, als wenn ich dann zurück in die Wohnung zu meinem Partner gehe. Dabei ist statistisch gesehen der natürlich die größere Gefahr für mich. Also das muss man auch mal berücksichtigen bei solchen Sachen, diese Emotionen, die hochkommen im Vergleich zu den Zahlen und Fakten, die hochkommen. Und genau, je nachdem würde ich dann unterschiedlich drauf eingehen, mit Informationen kommen, vielleicht auch, wie wird es denn in eurem Unternehmen gehandhabt, auch die nochmal zu versichern, nur weil jetzt eine Person einmal gesagt hat, sie fand den Witz unangemessen, wirst du nicht gekündigt, es werden auch in Unternehmen beide Seiten gehört, es gibt einen Prozess, es gibt unterschiedliche Stufen, wie damit umgegangen wird, wir wollen eine Fehlerkultur leben, es geht gar nicht darum zu sagen, alle müssen jetzt, nie wieder darf ein Fehler passieren und alle müssen sofort gekündigt werden, also sowas kann helfen, die Leuten Sicherheit geben. Oder auch eben zu sagen, es ist so eine krasse Verzerrung zwischen dem, was an sexualisierter Gewalt geschieht und dem, was im Hellfeld ankommt und dem, was dann auch tatsächlich verurteilt wird und den paar Fällen, die eine Falschbeschuldigung sind, aber die natürlich dann beispielsweise medial aufgebauscht werden und so weiter. Und manchmal sage ich denen auch ganz ehrlich, dass mich die Frage gerade sehr ärgert, weil sie reinkommen mit einer, und das sind häufig dieselben Personen, weil die reinkommen mit einer Anti-Haltung dem Thema gegenüber und sagen, das ist ja nicht wichtig und sexualisierte Gewalt und alles übertrieben und braucht man nicht und ist eh nicht wichtig. Und das erste Mal, wo sie emotional werden und wo sie sich dann doch interessieren dafür, ist es das Thema Falschbeschuldigungen. Und dann sage ich denen manchmal auch ganz ehrlich, dass mich das ärgert, weil sexualisierte Gewalt in so vielen Lebensbereichen für Frauen eine ständige Bedrohung ist und wir seit Kindesbeinen damit aufwachsen, uns möglichst zu schützen, zu lernen und was auch immer. Während dass da irgendwie so normalisiert ist und viele Menschen überhaupt nicht mehr emotional bewegt oder irgendwie als wichtig empfunden wird. Aber dann beim Thema Falschbeschuldigungen, da springen plötzlich die Emotionen an und da kommt plötzlich das Interesse. Also auch das, finde ich, darf in so einer Schulung einfach Raum finden, zu sagen, hey, das ärgert mich eigentlich gerade, dass das jetzt irgendwie der wichtige Fokus ist, obwohl das zahlenmäßig und auch in der Realität überhaupt nicht die Relevanz hat, wie vielleicht das jetzt hier gerade aufgebauscht wird.
Wow. Mega spannender, super Umgang, da einfach nochmal das in Relation zu setzen, ne? Zu sagen, hey, also hat überhaupt keine Relevanz in den Zahlen. Für dich ist es gerade emotional und dann nehmen sie einen ja auch gerne mit, ne? Also dann sind die Menschen dann so emotional und sagen, ja, und dann ist mein ganzes Leben zerstört und so, well, wie viele andere Leben werden zerstört bei echten Dingen, die passieren.
Ja, und wie viele auch prominente Täter, jetzt mal nicht gegendert, haben denn trotzdem jetzt noch eine Karriere oder haben denn vielleicht den Skandal in Anführungszeichen, der dann durch die Medien geht und wo die dann sicherlich auch gerade mal eine schwere Zeit haben, ja, das will ich gar nicht sagen und es ist auch, kann auch übertrieben sein, dass die dann jetzt Morddrohungen und deren Familien dann irgendwie aufgestachelt werden, aber nichtsdestotrotz, also es ist ja selten so, dass dann Täter tatsächlich in der Masse, wie sie vorkommen, die Konsequenzen bekommen, wie sie möglich wären, rein strafrechtlich, aber eben auch vielleicht arbeitsrechtlich und so weiter. Voll. Und ja, genau.
Ja, voll bei dir. Danke dir da auch nochmal in dieses sehr emotionale Gegenargument nochmal kurz reingepiekst. Wir haben noch eine Frage, die so ein paar Mal in unterschiedlichen Variationen quasi aufgetaucht ist, zum Thema, warum wird Betroffenen oft nicht geglaubt? Hast du, habt ihr da in der Forschung Antworten oder Ansätze zu?
Spannenderweise gebe ich auch dazu bald einen Vortrag. Das geht in Richtung Victim Blaming und der Titel ist Solidarität statt Schuldzuweisung. Ich glaube, dass der auch kostenlos ist. Den gebe ich online an der Uni. Das würde ich dir dann auch nochmal für die Shownotes liefern, falls da jemand teilnehmen will. Da gibt es dann die ausführlichere Version. Aber das ist eine Sache zwischen einerseits Selbstschutz, also weil wenn ich mir einrede, naja, das kann ja gar nicht sein oder du wirst schon Mitschuld gehabt haben oder, dann bringe ich da eine Distanz rein und ich rede mir selbst ein, dass ich nicht vollkommen unverschuldet Opfer von sexualisierter Gewalt werden könnte. Ne? Also es ist so ein Glauben an eine heile Welt, es ist ein Glauben an eine gerechte Situation und dass jeder das bekommt, was er verdient. Es ist aber auch andererseits ein Teil von Täterstrategien. Also auch die sind ja gerade, wenn es wirklich um böswillig motivierte sexualisierte Gewalt geht, sind die ja sehr verschachtelt, sehr subtil, weil natürlich würde man das von den Personen nicht denken. Ich muss immer fast ein bisschen lachen, wenn irgendwie erzählt wird, hier und da wurde sexualisierte Gewalt ausgeübt und dann sagen die Leute, das kann ich mir bei dem nicht vorstellen. Mhm. Ja, natürlich nicht. Das war sein Ziel, dass du es dir nicht vorstellen kannst. Weil wenn alle beim ersten Kontakt und sofort denken würden, oh, das ist ein Sexualstraftäter, dann lassen wir den ja nicht irgendwie allein mit unseren Kindern, dann stellen wir den Unternehmen nicht ein, dann kommen die Leute ja gar nicht erst in unser Umfeld, ja. Also auch das zu sagen, ich kann es gar nicht glauben, das kann ja gar nicht sein, was die erzählt, kann auch daher kommen, weil man es eben tatsächlich aufgrund von Strategien von Tätern und Täterinnen nicht mitbekommen hat oder nicht mitbekommen wollte. Also das könnte sowas sein. Es kann aber auch ein dritter Teil sein, die Vergewaltigungsmythen, die in all unseren Köpfen rumspuken, dass wir uns denken, so wie die Person es schildert, das ist ja noch gar keine sexualisierte Gewalt oder Vergewaltigung oder das kann gar nicht diese Ausmaße haben. Genauso haben wir Mythen zu Opfern und Vorstellungen in unserem Kopf, wie perfekte Opfer zu sein haben, wo wir dann sagen, naja, wenn die ja da jetzt nicht weint oder wenn die das nicht sofort erzählt oder, dann kann es ja nicht wirklich ein Opfer gewesen sein. Also wir haben an Opfer ja so unfassbar viele Ansprüche in unserer Gesellschaft, die auch überhaupt nicht zusammenpassen. Ne? Weil wenn man zu schnell drüber spricht, passt nicht, wenn man zu spät drüber spricht, passt man nicht. Zu emotional darf man nicht sein, zu neutral darf man nicht drüber sprechen. All diese Sachen, wo wir einfach auch wieder merken, wir haben vielleicht irgendwie gar nicht so diese Kapazität und wollen das einfach nicht sehen, wir wollen das nicht wahrnehmen, weil dann wird es plötzlich ein Teil unserer Lebensrealität. Es wird plötzlich ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, gerade wenn es Leute sind, ob Täter oder Opfer, die wir kennen, ja, oder wenn uns eine Freundin sich anvertraut, dass der Papa das gemacht hat, wo wir uns dann denken, okay, aber den Vater kenne ich ja eigentlich auch, ne, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir das nicht erkannt haben, vielleicht, also, wie gesagt, 1,5 Stunden Vortrag, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum wir das nicht wahrhaben können, weil wir es nicht wahrnehmen, weil wir es nicht verstehen, weil wir durch Mythen geprägt sind oder nicht wahrnehmen wollen, teilweise aus so einem Selbstschutzmechanismus heraus, weil wir sonst dieses Thema in unsere Lebensrealität einziehen lassen müssen, uns damit auseinandersetzen müssen, Schritte unternehmen müssen und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, wie meistens bei Kriminalität oder Sexualstraftaten.
Das stimmt wohl. Und trotzdem mega, mega cooler Sneak Peek rein. Und genau, Link kommt auf jeden Fall in die Shownotes rein. Und damit würde ich sagen, haben wir ganz schön viele Themen heute abgedeckt, ja. Christina. Wahnsinn. Also an der Stelle einfach mal eine ganz, ganz große Empfehlung. Wenn ihr mehr von Christina sehen, hören wollt, auf jeden Fall bei ihr beim Instagram-Account vorbei. Ist auf jeden Fall in den Shownotes. Da gibt's immer wieder sehr, sehr coole Posts mit Infosachen. Und du machst ja jetzt auch einmal im Monat immer ein Event, ne? Ein Vortrag, hatte ich gesehen. Magst du da ein bisschen zu erzählen?
Genau, also ich mache das seit diesem Jahr so 1 bis 2 Mal im Monat gibt es ein Event. Regelmäßig gibt es zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern, weil das das Thema ist, mit dem ich eigentlich gestartet bin sozusagen in diesem beruflichen Weg. da gibt es jetzt einen zweiten Teil zu online-basierter sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen, einerseits Kinder davor zu schützen, aber auch die eigenen Kinder beispielsweise davor zu bewahren, da selbst Täter, Täterinnen zu werden. Gerade wenn es um sogenannte Kinder- und Jugendpornografie geht, ist man da auch selbst als Jugendlicher schnell mal als Täter drin, solche Sachen zu konsumieren oder zu verbreiten. Auch sowas, wann ist Sexting strafbar, Cyber-Grooming. Auch da gibt es viele Mythen. Also das ist so ein Thema, das jetzt auch Mitte Oktober dann wieder ansteht und aber auch, um mich einfach selbst noch verwirklichen können und zu den Themen irgendwie weiter was erzählen zu dürfen, die ich schon beforscht habe oder zu denen ich vertieft gearbeitet habe. Dieses Jahr steht zum Beispiel eben noch ein Vortrag zu dem Thema, warum werden Menschen kriminell, so ein breiter Abriss über diese Frage, bringen Gefängnisse was in der Art und Weise, wie wir uns das vorstellen. Ein dritter Vortrag, Vergewaltigung als Kriegswaffe, also auch da ein besonderer Aspekt von sexualisierter Gewalt, wo wir auch ganz deutlich nochmal sehen, wie das strategisch aus unterschiedlichsten Motivationen und für unterschiedlichste Ziele eingesetzt wird, also auch weit weg von dieser sexuellen Lustkomponente, wirklich als Waffe. Genau, also da gibt es so verschiedene Themen, wo ich eben ja in Eigenregie sozusagen einmal im Monat was anbiete. Das ist frei zugänglich für alle. Es gibt ein Ticket über meine Website zu erwerben. Und genau, das mache ich bis Ende des Jahres auf jeden Fall noch regelmäßig.
Sehr cool. Und sicherlich dann auch im neuen Jahr und wann auch immer die Menschen hier Podcasts, die Folge hören, bei Instagram und auf deiner Webseite findet man dann noch alles andere. Deine Kontaktdaten, genau. E-Mail, wenn man dich tatsächlich vielleicht engagieren mag in der eigenen Firma oder empfehlen mag oder dir schreiben mag, dass du doch bitte anonym der Firma schreiben mögest. All das kann man dann über die Dinge in den Shownotes finden. Gibt's noch was, was ich vergessen habe zu erwähnen?
Puh. Also ich habe natürlich noch 7000 Sachen im Kopf, aber ich glaube, das würde jetzt wirklich zu weit führen, darauf noch einzugehen. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch besser, das in so vertieften Formaten zu sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das jetzt schon mal eine abschließende Botschaft sein soll, aber ich mache jetzt einfach mal so ein Abschlussstatement. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich die eine oder andere Person ermutigt fühlt, gerade am Arbeitsplatz, sich entweder vielleicht mit dem Thema nochmal zu beschäftigen, wobei ich eigentlich das gar nicht, diese Last und auch die Kosten nicht auf der Arbeitnehmerseite ablassen möchte, ne? Das ist eigentlich Ziel und auch ja Schutzauftrag sozusagen, den die Arbeitgeberseite hat, ihren Leuten diese Infos zu vermitteln, aber einfach die Leute einzuladen, für sich selbst einzustehen, das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wirklich ernst zu nehmen. Ich weiß, es kann unfassbar schwer sein, gerade wenn man schon in einem Unternehmen drin ist, das eine sehr toxische Kultur hat, sehr wenig Bereitschaft hat diesem Thema gegenüber. Aber auch einfach zu sagen, wenn ihr das als sexuelle Belästigung empfindet, dann ist es das höchstwahrscheinlich auch, diesen Satz der Bestätigung einfach nochmal am Schluss, weil oft genug reden wir uns als Betroffene selbst ein, dass es halb so schlimm ist und dass wir das Problem sind, dass wir überempfindlich sind und so weiter. Und ich hoffe einfach, dem Ganzen so ein klein bisschen entgegenwirken zu können und ja die ein oder andere Person zu ermutigen, in irgendeiner Richtung für sich die Situation zu verbessern.
Das war ein wundervolles Schlusswort, Christina. Ganz, ganz lieben Dank dir für deine Arbeit, für dein Engagement. Genau, also da einfach nochmal, folgt Christina total gerne auf Instagram. Ich folge ihr schon seit ein paar Jahren. Irgendwie, ja, Instagram bringt unsere Bubble irgendwie zusammen. Ja, ja, toller Content, tolle Arbeit. Danke, dass du da bist. Danke, dass du diese Arbeit machst und sie jetzt auch hauptberuflich machst.
Kann ich nur zurückgeben, kann ich dir nur genauso wiedergeben. Danke, Mai.
Und das war's mit dem Zweiteiler mit Kriminologin Christina. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Mein Kopf raucht auf jeden Fall. Ich werde mir die Folge wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal anhören, um wirklich all die Infos, die Christina uns hier mal eben über den Tisch geworfen hat, wirklich verarbeiten und verstehen zu können. Wenn dir Christina und ihre Arbeit gefällt, dann schau total gerne in den Shownotes vorbei, folge ihr, trag dich bei ihrem Newsletter ein und so weiter. Ansonsten freuen wir uns, dich ja bei der nächsten Podcast-Folge hier im Survivor Queen Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Hey!
Schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!